Wir haben heute Abend das Abendmahl, das wir feiern werden, das Abendmahl im Brot und im Traubensaft als Bild des Bekenntnisses, dass Jesus Christus für die Menschen gestorben ist, sein Leben hingegeben hat, sein Blut vergossen hat. Und es ist so, dass wenn wir das Abendmahl feiern, an dem Sonntag gehe ich so ein bisschen zu ihm, beschäftige ich mich mit dem Inwendigen, mit dem Inneren unserer Herzen, denn darauf kommt es hier an, das Wunder, was von Gott geschieht, wenn ein Mensch ein neuer Mensch wird, das ist etwas Innerliches. Ja? Unsere biologische Existenz hat mit dem Äußeren was zu tun, aber der Mensch besteht ja auch aus Seele und Geist, und das ist im Inneren, und da will Gott Erneuerung machen, erneuern. Er will zu Menschen sprechen, er will sie verändern mit der Kraft seines Heiligen Geistes. Und ich habe einen Text ausgesucht aus Epheser Kapitel 3, die Verse 11, bis, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich fange an mit dem 11. Vers. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Es ist vollbracht, ist nicht nur ein Satz am Kreuz, sondern es ist eine Tatsache. Jesus Christus hat den Sieg ein für alle Mal und für alle Menschen errungen. Und in ihm ist die einzige Erlösung, die einzige Errettung. Und es ist alles geschehen. Alle Voraussetzungen sind erfüllt. Der Weg ist frei für alle Menschen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Christen das auch sagen können und sich darüber freuen können und daraus Kraft schöpfen können, auch wenn ihre Umstände genau das Gegenteil zeigen. Paulus schreibt in einer Gemeinde in Kleinasien, Ephesus, schreibt zu dieser Kirche, und er schreibt von Rom, und wisst ihr, wo er war? Er war nicht in irgendeinem Wellness-Center, sondern er befand sich im Knast. Das waren seine Umstände. Und es war nicht so schön. Die Gefängnisse in der damaligen Zeit waren nicht so komfortabel wie die Gefängnisse, die wir heute haben hier in unser Land, sondern er hat wirklich drunter gelitten. Aber Knastaufenthalt war dem Paulus etwas Bekanntes. Er liebte es, ganz besondere Lobpreisgottesdienste zu veranstalten, gerade im Knast. Bei einer anderen Stelle, er lobte und pries Gott, und der Kerkermeister bekehrt sich, öffnet ihm dann die Tür, und er und sein ganzes Haus werden gerettet. Nachdem er ausgepeitscht wurde und nachdem alles war entzündet in seinem Rücken, er hat nichts anderes zu tun, als Gott zu danken, dass er aufgrund des Bekenntnisses, aufgrund des Glaubens für ihn leiden darf. Ich weiß, dass hier heute Abend niemand mit Paulus tauschen möchte. Spielt mir nicht so fromm. Nein, ich weiß, ich auch nicht. Aber es ist da ist was drin, ihr Lieben. Und zwar, wie kann es sein, sobald es uns irgendwie ein bisschen schlechter geht, vergessen wir, wer unser Gott ist. Wir vergessen es natürlich nicht mit dem Kopf. Wir wissen, Gott ist Gott und er ist gut. Aber das Herz entfernt sich und schnell verlieren wir den Mut. Paulus sagt, es ist und es wird allen bekannt. Ich werde dafür sorgen, dass es allen bekannt wird. Und heute Abend sage ich dir, sag es doch wenigstens dir selber. Wenn du noch nicht die Kraft hast, es allen zu sagen, aber sag es doch dir selbst. In Christus ist alles vollbracht. Und die Umstände, wo ich mich gerade befinde, diese Predigt wird eine seelsorgerische Predigt, weil wir gehen gleich zum Abendmahl. Und da ist es mein Wunsch, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Sag es dir selbst. Und da heißt es im Vers 12, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Furchtlos und voller Zuversicht. Nicht mit schlechtem Gewissen und mit großen Zweifeln. Und es kann ja nicht sein, hey, das kann ja nicht sein, dass irgendein Mensch heute Abend diese Kirche verlässt in dem Zustand mit schlechtem Gewissen und voller Zweifel. Das kann nicht sein. Was haben wir denn für eine Vollmacht, wenn irgendein Mensch diese Kirche heute Abend so verlässt? Ich glaube, dass wenn du dieses Wort jetzt wirklich nicht nur mit Ohren hörst, sondern mit deinem Herzen, dein schlechtes Gewissen wird sich verwandeln in einer herzvoller Dankbarkeit, weil du erlebst die Vergebung deiner Sünden, die Vergebung deiner Fehler, die Vergebung deiner Schuld. Aber das Gefühl der Unwürde ist ein Fluch hier, Lieben. Christen, die mir unterschreiben können, dass sie glauben, dass Jesus ihre Sünden vergeben hat und er wird auch die Sünden ihnen vergeben, die sie auch noch tun werden, nicht mit, ja, ich will, sondern aufgrund von Schwachheit. Sie können mir unterschreiben, dass die Gnade Gottes so groß ist, aber trotzdem leben sie in einem Status der Unwürde. Und das ist ein Fluch, ihr Lieben, weil das lähmt dich. Aber hier sagt Paulus, furchtlos und mit voller Zuversicht. Er hätte auch sagen können, sag mal, habe ich es verdient, dass ich jetzt im Knast lande? Ich bezeuge deinen Namen, ich predige. Menschen bekehren sich zu Tausenden. Und ist das jetzt die Frucht? Keine Spur davon. Er sah das sogar als eine Ehre an. Als eine Ehre, denn er schreibt weiter in Vers 13, darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Ach, der Arme, er wollte kein Mitleid. Im Gegenteil, was ich hier erleide, kommt euch zugute. Ihr sollt an Gottes Herrlichkeit Anteil haben. In anderen Worten, freut euch doch mit mir. Dankt doch Gott, dass ich nicht fluche, sondern dass ich diesen Status annehme und daraus das Beste daraus mache. Und zwar Jesus Christus zu bezeugen, das Evangelium zu bezeugen. Ihr Lieben, wir können uns wirklich nicht vergleichen. Höchstens, wenn ihr ein Asylbewerber da ist, ein Flüchtling, ja, dann würde ich sagen, hey, gib dir die Hand mit Paulus, weil dieser Betreffende kann mir sagen, was es bedeutet, für den Glauben zu leiden. Aber uns geht es doch gar nicht so. Und wie kann es sein, bei jedem kleinen Wehwehchen, dann verlieren wir doch so schnell den Mut. Und wir können uns nicht selber vergeben. Du vergisst, dass die Gnade jeden Tag für dein Leben neu ist. Und betest und kommst zu Gott mit dem Gefühl der Unwürde. Ich liebe es, Flüche zu brechen in den Namen Jesus. Und das will ich tun über dein Leben im Namen Jesus. Jedes Empfinden und jede Festung in deinen Gedanken von Unwürde soll zerstört werden in dem Namen Jesus. Hört ihr schon, wie es kracht? Wie die Mauern fallen? Wie die Ketten zerbrochen werden? Das geschieht, weil ich glaube an die Vollmacht des Wortes Gottes. Im Gegenteil, heute Abend kommt ein symbolisches Bild zu dir, ein Stück Brot und ein kleiner Kelch. Es kommt zu dir und siehe darin, dass der Herr zu dir kommt und sagt, komm, nimm mich ganz auf und schluck mich runter. Das Brot und der Wein ist nicht das Blut Jesu. Es ist das Bild für das Blut Jesu. Ist nicht der Leib Jesu. Es ist nur ein Bild für den Leib Jesu. Aber der Auferstandene ist heute Abend tatsächlich hier. Und er will, dass du ihn ganz aufnimmst in dein Leben. Nicht ein Stückchen, nicht ein Teilchen, sondern ganz aufnimmst, dein ganzes Leben ihn öffnest. Und deswegen heißt es auch hier, darum knie ich nieder, Vers 14, vor Gott dem Vater und bete ihn an. Ihn, Wer ist der, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken? Und du bist mit beschrieben. Du verdankst Gott dein Leben. Er hat alles getan für dich. Das Höchste, indem er Jesus Christus gab am Kreuz, seinen Sohn, für dich und für mich. Er hat alles getan. Warum gibst du ihm nur einen Teil? Und wie ich vorhin sagte, wie du das Abendmahl zu dir einnimmst, ganz runterschluckst, so entscheide dich heute Abend, nicht ein halbes Herz, nicht wankelmütig zu sein, sondern ganz. Wenn, dann ganz. Wow, das finde ich gut. Wenn, dann ganz. Darum geht es heute Abend. Und Jesus kommt und sagt, hey, dein ganzes Herz, dein ganzes Leben. Und da heißt es hier im Vers 16, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Innerlich durch seinen Geist stark werdet. Sagt mit mir, stark werden. Oh, das hört sich stark an. Woher beziehe ich meine Kraft? Wie halte ich aus, was ich aushalten muss? Wie viele Christen wollen diesen Weg umgehen? Sie wollen irgendwie eine Soft-Version haben des Christentums. Eine Soft-Version der Nachfolge. Hier ist so eine Art geistliches Wellness. Aber weißt du, der Weg ist nicht immer einfach. Und aus eigener Kraft schaffst du es nicht. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich brauche nicht ein super Prediger zu sein und Lehrer zu sein, um euch zu sagen, wie ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Man empfängt sie. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und erbitte seine unendliche Kraft. Wundere dich nicht, wenn du durch den Tag gehst, du hast spätestens in der Mitte des Tages gemerkt, sag mal, wie habe ich den Tag heute begonnen? Fern, meine Gedanken fern von Gott. Nein, entscheide dich dazu, triff eine Entscheidung zu sagen, hier am Anfang des Tages, an jedem Tag, Heiliger Geist, ich brauche deine Kraft. Und wo? Im Inneren, im inwendigen Menschen. Ja, für die äußere Kraft sind die sogenannten Fitnesscenter zuständig und diese gesunde Ernährung und auch ausschlafen, genug schlafen. Und so weiter und so fort. Aber für die innere Kraft ist nur der Heilige Geist zuständig. Und wie du dich kümmerst um dein Äußeres. Und hier sitzen wunderschöne Menschen heute Abend, die aus ihrem Äußeren etwas tun. Und alles tun. Es gibt auch einige, die geben sehr viel Geld für das Äußere. Spätestens dann, wenn die Zähne nicht mehr da sind. Das ist schon, also da wünsche ich mir schon eine Verbesserung unserer Versicherungssystems hier, dass man da noch gute Zähne kriegt. Mit was für einer Pflege, mit was für ein Interesse. Und ich meine nicht zu übertreiben, dass es auch Menschen gibt, die nicht nur sich die meiste Mühe geben über das Äußere, sondern ihr Wert daran verbunden haben. Ja, mein Wert, ich sage es wie ein Bruder, das immer sagt, ein Wert. Bruder Epaphroditus, ja. Weißt du, wenn du nur das bist, was du äußerlich bist, Oh, wie armselig ist man denn da? Ja klar, es spricht kein Model zu euch. Aber ich brauche jeden Tag die Hilfe von Gott, dass ich mich von meinem Äußeren nicht abhängig mache, sondern mein innerer Mensch mehr und mehr Gestalt nimmt und wächst und mehr ähnlicher wird wie Jesus Christus. Christen dürfen nicht innerlich leben, aber von innen nach außen. Natürlich ist es wichtig, unser Äußerliches. Natürlich soll sich und darf sich nicht niemand gehen lassen. Aber was im Inneren passiert, wird im Äußeren sichtbar und die Priorität ist im Inneren. Und deswegen schreibt weiterhin Paulus, ja, mein Gebet ist, dass durch den Glauben Christus in euch lebt. Vers 17, ja? Christus in euch wohnt, sagt die Elberfelder Übersetzung. Ich habe euch eine modernere gebracht, die Hoffnung für alle. Aber dass Christus durch den Glauben in euch wohnt, ja, sorry, das ist ja die einfachste Lektion, wenn man Christ wird. Wenn du dich entscheidest für Jesus, kommt Jesus und wohnt in deinem Herzen. Amen? Ja, aber glaub mir, ich verrate dir ein Geheimnis. Die Frage ist, ob die Wohnung deines Herzens wirklich ganz Jesus gehört. Und heute Abend fordere ich dich heraus. Herr, mit den Schlüssel der verschlossenen Räume. Come on, ja, auspacken. Die Räume, die zu sind. Und du übernimmst Verantwortung. Oh, Jesus darf da drinnen nicht reinschauen. Als ob er nicht weiß, was da drinnen ist. Könnt ihr es mir nachmachen? Als ob er nicht weiß, was da drinnen ist. Wie bescheuert. Ja? Entschuldigung. Aber es geht, weißt du, es geht. Ist es so wie mit der Herzenstür? Er klopft an deiner Herzenstür. Also wenn Jesus ein Italiener wäre, glaubst du wirklich, dass er klopft? Der kommt einfach rein. Und wenn die Tür zu ist, entweder wartet man, bis du kommst und sagt, hey, schließ mal auf, ich will bei dir Diebstahl praktizieren. Ich konnte diese Tür nicht. Nein. Also Spaß beiseite. Jesus wartet vor der Tür. Und der Türgriff zum Öffnen ist nicht von außen, ist von innen. Du musst aufmachen. Und nur wenn du aufmachst, geht er hinein. Aber was ist mit den anderen Räumen, mit den anderen Türen? Habt ihr auch so Wohnzimmer, Toilette immer sauber bei euch? Aber niemand hat eine Einzimmerwohnung. Ne? Also es gibt dann auch andere Räume, da darf man nicht rein. Es ist okay, es ist normal, es gehört dazu. Aber Jesus will, da heißt es, durch den Glauben in eure Herzen sich einsiedelt. Ja, das ist dieses Wort, einsiedeln. Sich die Pantoffel anziehen kann, Schuhe ausziehen kann, sich verwurzeln kann. Christus, wirklicher Eigentümer und Besitzer deines Lebens. So, und jetzt ist die Frage, jetzt bin ich gespannt, welche Räume dir gerade der Heilige Geist zeigt, die noch zu sind, die du nicht aufmachst, wo du meinst, niemanden reinzulassen. Wie heißen diese Räume? Manchmal hast du auch Angst davor. Und in dem Raum gehe ich nicht mehr rein. Aber Jesus will mit dir da reingehen. So schlimm die Erinnerungen sind in diesem Raum. So schlimm es ist, was du erlebt hast, was du erfahren hast. Ich komme von der seelsorgerischen Seite. Jesus sagt, komm, ich will in diesen Raum rein, komm mit mir. Innere Heilung, innere Erneuerung, Die Vergangenheit soll Vergangenheit sein. Du sollst zu neuem Leben, zu neuem Leben, zu neuem Leben kommen. Darum geht es. Und dann heißt es hier, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in eure Herzen lebt oder in eure Herzen wohnt und in seiner Liebe sollt ihr verwurzelt sein. Die Hoffnung für alle verschluckt noch ein Wort. Die Elberfelder übersetzt und sagt, in der Liebe sollt ihr verwurzelt und gegründet sein. Gegründet, verwurzelt und gegründet. Paulus, du kennst dich aus in der Botanik, heißt es so, die ganze Pflanzenwelt und so, ne? Und du kennst dich auch aus im Bauwesen. Gewurzelt und gegründet. Ein Wort von der Pflanzenwelt, ein Wort von der Bauwelt. Und das habe ich euch gebracht, wie das ungefähr aussehen kann. Er geht weiter in seiner inneren Botschaft zu uns. Es geht um das Innere. Und wenn ihr hier diese Wurzeln seht, die sind im unsichtbaren Bereich oft viel größer als die Frucht, die dann sichtbar wird. Und auch damals im alten Rom, er hat diese großen Bauten gesehen und er wusste, die können nur stehen, weil es klare und gute und feste Fundamente gibt. Aber es ist das Fundament oder die Wurzel, egal für welche Seite wir uns entscheiden, der Sinn ist gleich, ist im unsichtbaren Bereich. Heute Abend kommt das Abendmahl zu dir. Es kommt die Botschaft zu dir, dass Gott sich um deine innere Welt kümmert. Und ihm interessiert nicht deine Haare. Liebe Gott mit deinen ganzen Haaren. Und wenn ich keine Haare habe, ja, nein, liebe Gott mit deinen ganzen Klamotten, steht auch nicht. Pastor Heiko hat uns gepredigt letzte Woche, liebe Gott von deinem Ganzen. Das ist das Herz, das ist das Innere, das ist wer du wirklich bist, das ist dein Charakter, deine Persönlichkeit, deine Haltung und deine Motivationen. Was treibt dich? Was treibt dich? Wirst du vom Äußeren getrieben oder wirst du vom Inneren geführt? Das ist die Frage. Und deswegen sagt er hier, ihr sollt euch in der Liebe, die Liebe, das ist die Liebe Gottes, das ist nicht die Gefühlsliebe, das ist die Entscheidungsliebe, das ist die Agape. Die Liebe, die von Gott kommt, die mich führt, mich zu entscheiden. Und somit, wie soll ich sagen, und somit auch ich den Weg gehen kann, mich zu entscheiden für Demut, für Verzicht, für Vergebung. Vergebung ist nicht ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Ich sage dir etwas, wenn du das, diesen Durchbruch erlebst, bei jeder Vergebungsbereitschaft, kommt dann auch das Gefühl. Stimmt das? Dann kommt auch das Gefühl. Dann bist du so selig. Ich habe diesen Menschen vergeben können. Sich zu verwurzeln und zu gründen in der Liebe. Und dann, jetzt ist es weg. Darf ich ganz kurz nochmal das Bild haben? Und dann, was oben drüber entsteht, das hat Bestand, ihr Lieben. Das hat wirklich Bestand. In Christus sein Leben gründen, lässt dir jede Tempeste. Sturm, danke. Jeder Sturm. Da lernst du auszuhalten, ihr Lieben. Natürlich klappert es bei den Stürmen. Natürlich gehen auch ein paar Scheiben kaputt. Oder Fenster werden locker. Aber das Haus wird bestehen. Und Jesus sagte das auch in Matthäus Kapitel 7. Wer auf mein Wort, hör mal, das Wort Gottes ist die Sprache der Liebe. Ist das Gleiche. Die Liebe ist Gott, das Wort ist Gott. Wer auf mein Wort, in meiner Liebe, sein Leben gründet. Und die Frage ist, wie konsequent bist du darin? Dieser Appell erreicht dich heute Abend. Wie konsequent bist du in der Gründung und Verwurzelung deines Lebens in der Liebe Gottes? Und auch was die Beziehungen untereinander angeht, sich zu verwurzeln in der Liebe, heißt sich zu entscheiden für den rechten Umgang untereinander. Die Liebe zu praktizieren in unseren Beziehungen, aufrichtiger Umgang untereinander, kein böses Geschwätz voneinander, Verantwortung zu tragen füreinander, ehrliche Vergebungsbereitschaft, ohne Hintertürchen und auch bereit zu sein, das kostet ein bisschen dein Stolz, die Aufarbeitung von Konflikten. Hey, ich komme aus der seelsorgerischen Seite heute Abend zu euch. Das ist Seelsorge. Gott kümmert sich um unsere Seele, um den inneren Menschen. Das ist mir so wichtig. Und diese Pflanzung und dieser Gedanke der Pflanzung, ja, sich zu pflanzen. Du sagst, wie? Indem du dich entscheidest. Indem du eine Entscheidung triffst. Und diese Entscheidung einmal triffst und jeden Tag wiederholst. Einmal triffst und jeden Tag wiederholst. Es ist wichtig. Immer dich dazu besinnen. Und in Vers 18, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Nur so kann man sie erfahren. Übrigens, Liebe erfährt man mit Menschen und durch Menschen. Und Liebe ist für Menschen da. Nicht für eine Sache, nicht für Materialismus, nicht für meine Wünsche, nicht für meine Träume, sondern Liebe ist immer in Bezug mit Menschen. So ist Gott. Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er gab seinen Sohn. Und das ist, was wir beim Abendmahl feiern. Darf ich bitten, dass schon das Abendmahl hier vorne gebracht wird? Da heißt es, wir können nur so die Liebe Gottes erwarten. Da steht das Wort Ausmaß. Ausmaß hat etwas zu tun mit Länge, mit Breite, mit Höhe und mit der Tiefe. Das sagt uns, die Elberfelder Übersetzung, die Luther Übersetzung. Ihr werdet erkennen, was die Länge, die Tiefe, die Breite, die Höhe der Liebe Gottes ist. Ist auch ein sehr schöner Vers, wenn Menschen sich zu trauen und wenn sie, dann wählen sie oft diesen Vers. Nicht allein, sondern mit allen anderen Christen. Nicht allein, sondern mit allen anderen Christen. Und weißt du, wir haben heute Abend Besucher hier und wenn du von einer anderen Gemeinde bist und willst erleben, wie die Life Church ist, ist schön. Es ist uns eine Ehre, dass wir dir das ein bisschen, dass wir uns vorstellen können. Aber wenn du hier sitzt und du bist nicht Teil einer Kirche, aber du bist Christ, ich sag dir, alleine gehst du unter. Du brauchst die Gemeinschaft. Wie könnte ich über das Abendmahl predigen und in diesem Brot nicht unterstreichen, dass es einen Leib gibt, einen Leib, der Leib Jesu, das ist seine Kirche. Und wenn diese Kirche zu deiner geistlichen Zuhause wird, dann wirst du fröhlich sein. Und wenn du eine andere Kirche, dich für eine andere Kirche entscheidest, tu es. Aber sei Teil einer Gemeinde, einer Kirche. Ist in Vers 19 heißt es. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können. Paulus, ja, wiederhol dich. Gut. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Es scheint ein Widerspruch hier zu sein. Wir müssen die Liebe verstehen, aber mit dem Verstand geht es nicht. Ja, mit was kann man denn noch verstehen? Sagt mir das Wort. Mit dem Herzen. Da hört der Frust auf. Verstandeschristen kommen nicht weit, aber Herzenschristen. Christen, die mit dem Herzen verstehen. Und du kannst nur mit dem Herzen verstehen, wenn du dich von deiner Logik verabschiedest und die Logik Gottes annimmst. Gott rechnet anders. Gott denkt anders. Hey, meine Gedanken, sagt der Herr, sind, Gott sei Dank sagt er nicht, dass sie niedriger sind, sind höher als eure Gedanken. Eure Gedanken sind niedriger als meine Gedanken. Aber Gott hat in seinem Wort und in seinem Sohn, ja, ich schaue auf den Sohn, singen wir. Ja, aber das reicht nicht alleine. Wenn ihr meine Worte hört und sie tut, seid ihr selig. Lebt ihr in der Wahrheit. Und wenn wir die Worte Jesus tun, verstehen wir mit dem Herzen. Das ist so wichtig. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein. Danke. Ja, das ist eine Konsequenz. Die Fülle, die bei Gott zu finden ist. Es ist ganz einfach. Menschen sind auf der Suche nach Fülle. Guckt ihr mal die Fülle unserer, wie soll ich sagen, Audiodimension und Videodimension und alles, was visualisiert, alles, was uns die Äußerlichkeiten der Medien, der Mode. Der Mensch ist irgendwie auf der Suche nach einem vollen Glas, nach Erfüllung. Es gibt viele Angebote. Ich sage euch etwas. Ich habe für mich entdeckt und bin überzeugt, dass das der einzige Weg ist. Die einzige Fülle ist in Gott zu finden, der Erfinder des Lebens ist, der Urheber aller Befriedigung, die Befriedigung unserer Seele, unseres Herzens, in allererster Linie. Und darum geht es, wenn ihr das tut mit dem Herzen verstehen, mit dem Herzen, und dieses Wunder muss passieren, sonst bleibt der Verstand Verstand. Und heute Abend bete ich dafür und wir beten dafür, dass dieses Wunder passiert. Und Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Ich komme mir vor, wenn ich diese Worte lese, als ich in Frankfurt hinter den Karnevalszügen herging und mein Kopf wurde getroffen von Bonbons. Vrum, vrum. Aber hier zieht ein mächtiges Wort zu uns und wir werden beworfen mit den Bonbons des Himmels, wo da steht, hör mal, wenn du glaubst, dass Gott nur das tut, was du verstanden hast oder worum du bittest, vergiss es. Gott macht viel mehr. Sag's mal deinen Nachbarn. Gott tut viel mehr, als du dir denken kannst. Er tut viel mehr. Viel mehr. Wie herrlich ist das? Wir werden abgeholt von der Gnade und werden, mit Gnade werden wir immer wieder geführt. Und Vers 21, deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Am Ende, keine Ahnung, was macht er denn da? Er sagt irgendwas. Das alle sagen? Amen. Deshalb wollen wir ihn ehren, loben und preisen. Und unsere Pastorin hat uns am Donnerstag über das Loben und das Preisen. Toda. Übrigens, nächsten Sonntag wird sie predigen. Ja, sie wird predigen. Komm, ein Vorschussapplaus für Sarah. Ja. Und Jesus am Herzen, der Lob Gottes. Und Toda. Ich schätze nicht Toda, sondern Toda. Akzent liegt am Ende. In Israel heißt es Danke. Aber das kommt aus dem Fundus der Heiligen Schrift, wo es heißt, das ist der Lobpreis, den man Gott gibt, bevor deine Gebete erhört werden, noch bevor du das erlebst, was du von Gott erwartest, schenk ihm den Vorschuss deiner Dankbarkeit. Und so ein Lebensstil mit so einem tiefen Vertrauen in Gott lädt dich ein in seinem Tisch der Gnade. Wie cool ist das denn? Im Vorschuss, mit Opfer, weil es geht ja gegen unsere Gefühle. Und das kostet mich ein Opfer, zu sagen, Herr, ich preise und lobe dich. Paulus war im Knast, der wurde gepeitscht. Was sind deine Peitsche? Was sind deine Begrenzungen? Ich lobe und preise dich und verkündige allen, dass dieses Werk vollbracht ist. Christus hat sein Leben gegeben und sein Blut vergossen. Halleluja. Bitte, seid ihr bereit, die Schlüssel zu nehmen, die geheimen Räume unserer Herzenswohnung zu öffnen, Gott hineinzulassen, Jesus hineinzulassen. Seid ihr bereit, ihn zu bitten, dass er euch mit jeden Tag mit Kraft ausfüllt und seid ihr bereit, Menschen zu sein, die von innen nach außen leben. Und dein Wert soll Christus sein. Er ist unser Wert, unsere Gerechtigkeit. Er